Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ich bin Julia Duchow, die Generalsekretärin von Amnesty International. Ich bin seit November 2023 Generalsekretärin und ich bin Juristin, Volljuristin und habe im Völkerrecht promoviert. Und meine erste Arbeitsstelle war schon Amnesty International, 10 Jahre lang, da war ich asylpolitische Referentin. Und dann bin ich 8 Jahre bei Brot für die Welt als Referatsleiterin Menschenrecht und Frieden tätig gewesen. Das Referat ist wie so ein kleines Amnesty mit verschiedenen menschenrechtlichen Themen, auch Migration fällt darunter. Und dann nach 8 Jahren habe ich mich entschieden, wieder zurückzugehen zu Amnesty International. Und da wurde ich dann stellvertretende Generalsekretärin und Mitglied der Geschäftsleitung. Und seit November bin ich jetzt Generalsekretärin bei Amnesty International in Deutschland.
Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Julia, dass ich heute bei dir sein darf. Wir haben einen ganz aktuellen Anlass, dazu sage ich gleich auch mehr. Ihr habt nämlich vor kurzer Zeit euren Jahresbericht vorgestellt am 23. April. Und darüber möchten wir heute sprechen. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu dem neuen Amt und vielen Dank auch für die bisherige sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Amnesty ist mir natürlich in den letzten Jahren oft über den Weg gelaufen. Im Deutschen Institut für Menschenrechte haben wir schon jetzt viele Jahre sehr gut zusammengearbeitet. Deshalb freue ich mich sehr. Vielleicht, wir sitzen hier noch in eurem Gebäude, das ihr seit ungefähr 12 Jahren, glaube ich, belebt, an der Zinnowitzer Straße. Ihr werdet jetzt aber im Sommer umziehen. Mit wie vielen Leuten seid ihr eigentlich in Berlin und wie viele Leute repräsentiert Amnesty in Deutschland?
Ja, wir sind unser Büro, unser Sekretariat, so nennen wir das, mit den Hauptamtlichen, hat ungefähr 160 Mitarbeitenden. Davon sind ungefähr 10 verteilt in Deutschland in unseren Regionalbüros. Düsseldorf, München, Hamburg. Und die übrigen sind jetzt hier in Berlin im Sekretariat. Und wir ziehen jetzt von der Zinnowitzer Straße im Juli an die Sonnenallee, S-Bahnhof Sonnenallee, gegenüber vom Estrell Hotel, ein neues Gebäude, weil wir uns auch verkleinern mussten oder wollten, aber weil wir auch Corona da Veränderungen gebracht hat, aber auch, weil wir eben aus diesem Gebäude hier raus mussten. Und wir werden da in neue Nachbarschaft auch mit einer Uni ziehen und deswegen, wir freuen uns jetzt auch darauf, nachdem wir jetzt diesen Entschluss gefasst haben. Wir sind ja eine Organisation, die darauf setzt, dass Menschenrechtsarbeit mit ehrenamtlichem Engagement gemacht werden muss und unsere Mitgliedschaft ist eine ganz wichtige für uns. Und wir haben UnterstützerInnen und FörderInnen, 200.000 etwa, und 30.000 davon sind Mitglieder, ja, die auch in die vereinsrechtlichen Fragen einbezogen werden, in die Jahresversammlung und so. Ja, und das ist unsere Basis und natürlich verstehen wir uns sehr stark auch als internationale Organisation. Wir haben weltweit viele Sektionen, nennen wir die, also bestimmte sozusagen Einheiten, die national arbeiten, wie wir jetzt hier in Deutschland. Und die Aufteilung ist, dass das internationale Sekretariat, was früher nur in London war, aber mittlerweile auf verschiedene Regionen verteilt ist in der Welt, die Untersuchungsarbeit macht, also die Research-Arbeit und auch zuständig ist für die Erkenntnisse zu den Ländern. Und dass die Sektionen, also wir, wie Amnesty Deutschland, die Lobbyarbeit und die Advocacy-Arbeit macht. Heißt also, dass wir nicht nur bezogen auf Deutschland, also die Untersuchungen, die gemacht werden international, auf Deutschland beziehen, ja, sondern auch teilweise natürlich auch, wenn es jetzt um Flüchtlingsrecht geht, da nochmal genauer gucken, wie ist die deutsche Rechtslage und damit dann auch Lobbyarbeit machen und auch die Öffentlichkeitsarbeit zu diesen Untersuchungen, die das internationale Sekretariat bei uns gemacht hat.
Ich hatte vor über 20 Jahren mal euer Büro in Istanbul besucht und die damalige Leiterin sagte mir, dass sie eigentlich selber nicht zur Türkei arbeitet, dass das auch so eine Art Regel bei Amnesty sei. Ist das immer noch so, dass die Büros in den jeweiligen Ländern sich da eher zurückhalten und andere Büros zu der Menschenrechtslage arbeiten?
Ja, das ist ja eine gute Frage. Das ist etwas, was sich wirklich bei Amnesty verändert hat. Wir hatten früher eine ganz klare Regel, dass es nicht erlaubt war, zum eigenen Land zu arbeiten. Die Idee dahinter ist, dass man, wir sind ja eine Organisation, die sich die Unabhängigkeit ganz wichtig ist und auch erstmal die Universalität der Menschenrechte bearbeitet, aber auch wirklich unabhängig und unparteiisch. Und der Eindruck war, dass es eben wichtig ist, dass man dann das eigene Land auch auslässt und auch weil dieser Menschenrechtsbewegung Amnesty liegt zugrunde ja die internationale Solidarität. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man nicht nur sich seine Ressourcen nimmt, um zum eigenen Land zu arbeiten, sondern wirklich versucht, die Anliegen weltweit zu unterstützen. Und es ist auch oft beeindruckend, ne, wenn Menschen in Haft sind, dass dann, wenn wir Urgent Actions haben, um uns einzusetzen als globale Bewegung, um die Freilassung zu fordern, dass dann in einer Polizeistation eben Briefe aus der ganzen Welt kommen, aus Australien, sowie aus den USA, sowie aus Senegal. Und insofern war das für ein wichtiges Credo und letztlich arbeiten wir immer noch so. Aber doch hat man dann irgendwann festgestellt, dass es immer wieder sein kann, dass es auch Sinn macht, zu dem eigenen Land zu arbeiten. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass wir uns ja auch im globalen Süden sehr stark erweitert haben. Also wir haben in den letzten Jahren viel mehr Sektionen bekommen. Auch über 100 Entities, das ist rechtlich ein bisschen schwierig, manchmal Sektionen, manchmal Entities und auch Einzelpersonen. Aber dass dann deutlich wurde, dass da auch das Bedürfnis ist, in Situationen und Ländern, in denen Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind, dann auch Mitglieder zu gewinnen, die auch zum eigenen Land arbeiten. Genau, und es gibt da Regeln. Wir müssen ein Pilotprojekt sozusagen anmelden, wenn wir zum eigenen Land zum Beispiel Researcharbeit machen. Wir haben, die deutsche Sektion macht das wenig, muss man sagen. Wir machen kein Research im Moment zum eigenen Land in dem Sinne, sondern wir versuchen, bestimmte Anliegen zur Asylpolitik zum Beispiel oder auch zum Thema Protest, ja, das ist unser großer Schwerpunkt, Versammlungsfreiheit, dann zu übertragen, ne, und auf die deutsche rechtliche Situation. Aber wir versuchen wirklich, unseren Ansatz auch global zu vertreten. Wir haben, ja, soweit, also es ist mir auch aufgefallen über die letzten Jahre, weil ich ja, das hatte erzählt, ich war ja früher schon mal bei Amnesty, dass auch es mehr und mehr Researcher, also Untersucherinnen gibt, die im internationalen Sekretariat arbeiten, die eben die Situation vor Ort dadurch kennen, dass sie eben auch aus dem Land sind, was früher gar nicht so üblich war. Und man hat einfach den Eindruck bekommen, es ist vielleicht doch auch angreifbar, ne? Wenn man Arbeit aus London macht und da von weit her sagt, man weiß es und untersucht es und nicht so sehr on the ground ist und wirklich weiß, wo sind, ne? Weiß, mit wem man spricht und so weiter. Und ich denke, diese Erkenntnis des besser die Situation verstehen, näher dran zu sein, hat dann auch diese Bewegung geprägt, dass wir mehr und mehr Büros in den Regionen haben und auch einzelne Researchers, ist nicht flächendeckend so, aber zu ihrem, also sozusagen wirklich einen engen Bezug zu dem Land haben, zu dem sie auch die Recherchearbeit machen. Aber wir diskutieren das wirklich auch immer wieder in der globalen Bewegung. Es ist wirklich wichtig aus unserer Sicht, dass wir einen globalen, universellen Anspruch haben und deswegen auch es wichtig ist, dass alle zu einem gewissen Prozentsatz zumindest für die internationalen Menschenrechtsthemen da sind oder für andere Länder. Also wenn wir uns entscheiden, wir machen hier Protect the Protest als Kampagne und da ist Kolumbien im Fokus, dann ist es wichtig, dass auch die Sektion in Südafrika sich für das Recht auf Versammlungsfreiheit in Kolumbien einsetzt. Und ja, das leben wir auch so weiter.
Sehr spannend, diese extreme Breite durch die Vielzahl an Ländern, in denen ihr vertreten seid. In dem Jahresbericht, den ihr jetzt am 23. April vorgestellt habt, da behandelt ihr 155 Länder. Das erschlägt einen ja erstmal, wenn man diese Zahl hört, und denkt man, gut, das sind ja fast alle, ne, die in den Vereinten Nationen sitzen. Und was ich sehr interessant fand, ich habe mir heute mal das Vorwort vorgelesen von eurer internationalen Generalsekretärin Agnes Callamard. Die warnt mehr oder weniger in ihrem Vorwort, dass wir uns in einer Art Zeitmaschine befinden, die uns in das Jahr vor 1948 zurückgebracht hat oder zurückbringt, weil sich die Menschenrechtslage aktuell weltweit so schlecht darstellt, dass man fast davon ausgehen könnte, dass es die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die wir im letzten Jahr 75 Jahre gefeiert haben, dass es die noch gar nicht gibt. Das ist natürlich ein sehr starkes Statement und auch Ihre Pressemitteilungen waren in einer sehr, sehr deutlichen Sprache in dieser Hinsicht. Wie hast du das wahrgenommen, das letzte Jahr? War das ein Jahr, das durch viele Rückschritte im Bereich der Menschenrechte gekennzeichnet war?
Ja, also worauf sich Agnes Callamard bezieht, ist ja eben, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beschlossen werden konnte nach einem Holocaust und auch einem fürchterlichen Zweiten Weltkrieg mit wirklich so vielen toten Zivilisten und einfach einer Welt, die in Trümmern lag. Und da konnten sich dann die Staaten einigen auf einen gemeinsamen Standard, der immer gilt und der sozusagen als Kern die Menschenwürde hat. Und was wir in den letzten Jahren feststellen, ist insgesamt eine Erodierung der Standards, auf die man sich geeinigt hatte. Und was wir im letzten Jahr festgestellt haben durch unseren Bericht, ist, dass besonders die Situation von ZivilistInnen in Konflikten eine ganz, ganz schwierige ist. Und die hat sich massiv verschärft. Wir haben internationale Standards im Krieg und das humanitäre Völkerrecht. Und wir erleben in vielen Krisen, dass diese Standards nicht beachtet werden. Und die Leidtragenden sind die ZivilistInnen. Und das Beispiel, was wir in dem Bericht deutlich machen, ist der Sudan. Es tobt ein schlimmer Krieg im Sudan. Wir reden da wenig drüber. Wir haben ja nehmen davon nicht genug Notiz in Deutschland. Mit Millionen von Binnenvertriebenen, 10 Millionen Binnenvertriebene, es sind 25 Millionen Menschen, die auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Wirklich eine Zahl, die mich ganz erschreckt. Es sind 4 Millionen Kinder vom Hungertod betroffen. Menschen sind da, Frauen, Kinder erschossen worden, auf der Flucht ermordet worden. Und das Ganze bewegt sich wirklich in einer völligen Straflosigkeit. Es gibt eine Untersuchungsmission Deutschlands, die Deutschland auch sehr stark unterstützt hat, eine UN-Mission, aber die hat eben auch kein Geld, eine Fact-Finding-Mission. Genau, das ist der Sudan. Dann haben wir den russischen sozusagen Angriffskrieg auf die Ukraine, auch mit massiven Opfern bei Zivilisten. Auch da die russische Föderation und die russische Regierung beachten das Völkerrecht nicht. Wir haben viele Kriegsverbrechen dokumentiert als Amnesty International. Standard ist wirklich die Bombardierung von Wohnvierteln mit Streumunition, die eben dazu führen, dass wahllos Zivilisten zu Opfern werden.
Jetzt seid ihr schon 1961 gegründet, also vor genau 63 Jahren. Und seitdem hat es natürlich auch sehr viele bewaffnete Konflikte gegeben. Ist es trotzdem so, dass Amnesty sich erst jetzt verstärkt dem Thema humanitäres Völkerrecht, Kriegsvölkerrecht, Kriegsverbrechen widmet? Oder gab es das auch in den vergangenen 60 Jahren?
Also wir haben als Amnesty International natürlich begonnen als Gefangenenhilfsorganisation, so wurden wir da immer benannt. Und es ging um einzelne Gefangenen. Aber wir haben uns schon dann auch immer wieder weiterentwickelt. Also das Thema Todesstrafe ist ja eins, was dann auch später dazu kam. Und dann das Thema Konflikte ist eines, was wir schon sehr viel länger bearbeiten. Ich habe jetzt Schwierigkeiten zu sagen, wann, aber ich denke, ich war ja 2000 schon mal bei Amnesty und wir haben jetzt, also sicherlich die letzten 30 Jahre haben wir uns um das Thema Konflikte gekümmert, weil in Konflikten eben massive Menschenrechtsverletzungen passieren und wir deswegen uns immer wieder angeguckt haben, ja, wo passieren Verletzungen des humanitären Völkerrechts? Es ist häufig ja so, dass nicht nur Verletzungen des humanitären Völkerrechts geschehen, aber auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie Folter, erniedrigende, unmenschliche Behandlung. Und insofern haben wir schon viele Jahre uns Konflikte auch angeschaut, nehmen wir Syrien zum Beispiel, da haben wir auch viele, viele Berichte zu dem Thema veröffentlicht. Für das Jahr 2023 ist uns eben auch nochmal sehr stark aufgefallen, jenseits der Thematik Konflikte, dass sich mehr und mehr menschenverachtende Kräfte in Regierungen befinden. Also mehr und mehr Regierungen entstehen, in denen menschenverachtende Kräfte an der Macht sind. Und das hat wiederum sehr stark Auswirkungen auf die Geschlechtergerechtigkeit und den Schutz von Frauen und LGBTIQ-Personen, also sozusagen marginalisierte oder vulnerable Gruppen in Gesellschaften, sind besonders unter Druck durch diese menschenverachtenden Regierungen, die an die Macht kommen. Und das wiederum spiegelt sich auch wieder bei uns. Also das sieht man auch, dass bei uns da Tendenzen entstehen, also in Europa sowieso, ne, aber auch in Deutschland. Und auch da sieht man wieder, dass besonders betroffen dann Themen wie Geschlechtergerechtigkeit sind und wir da auch Backlashes erleben. Und den letzten Punkt, der diese Entwicklung verschärft, ist das Thema KI und Überwachungstechnologie. Auch da haben wir im Jahr 2023 eine rasante Entwicklung erlebt. Das ist auch natürlich nochmal eine Beschleunigung gab es da durch die Corona-Pandemie, aber auch sowieso technologisch sich eben viel entwickelt hat wie ChatGPT. Aber wir sehen eben, dass sich menschenverachtende Tendenzen, Diskriminierung, Rassismus, fehlender Schutz von Einzelnen, der universell gilt, das ist etwas, was sich durch KI und Überwachungstechnologien sehr stark beschleunigt hat, insbesondere dann, wenn man sie eben nicht kontrolliert. Und da müssen wir hinkommen und das haben wir auch gefordert in dem Bericht.
Du hast es selbst gesagt, früher wart ihr eine Gefangenenhilfeorganisation und man hat das Gefühl, jetzt seid ihr auch in dem Bereich Frauenrechte auch viel profilierter, als das noch vor einigen Jahren vielleicht der Fall war.
Ja, also die Situation von Frauen und ihrer Rechte wird ja auch deutlich in dem Bericht, dass wir Frauen in vielen Ländern sozusagen die erleben, dass menschenverachtende Kräfte an die Macht kommen und ihre Rechte als erste beschnitten werden. Und das ist ich komme gleich auf Afghanistan und Iran, aber das ist eben auch zum Beispiel in den USA so, da stellen wir fest, das ist ja ein sehr, sehr umstrittenes Thema, die Thematik der Kriminalisierung von Abtreibung. Und da ist es so, dass ja in den letzten Jahren Bundesstaaten ja wieder die Kriminalisierung der Abtreibung einführen konnten, sodass jetzt in 15 Bundesstaaten Abtreibung schwerer sozusagen kriminalisiert wurde und die Strafen da verschärft wurden. Und auch hier kämpfen wir ja trotz eines Beschlusses im Koalitionsvertrag um die Legalisierung von Abtreibung. Ja, aber wenn wir jetzt auf Afghanistan schauen, ist die Lage natürlich wirklich fatal und katastrophal. Es ist auch wichtig für mich, das an dieser Stelle zu sagen, weil wir hatten ja eine Zeit, in der Afghanistan sehr stark im Fokus war und auch der Schutz und das Bundesaufnahmeprogramm eingeführt wurde für MenschenrechtsverteidigerInnen aus Afghanistan. Und wir haben uns damals auch sehr dafür eingesetzt, dass das eingeführt wird, haben auch sehr uns dafür einzelne Menschen eingesetzt, die dann auch aufgenommen wurden in dem noch nicht offiziellen Programm. Jetzt ist das Programm halt ja leider nur wenig Aufnahmezahlen. Aber mir ist an der Stelle wirklich wichtig zu sagen, die Situation hat sich verschlechtert nochmal. Und für Frauen und Mädchen in Afghanistan ist die Situation massiv, ja, ist dramatisch. Also Mädchen können nicht in die weiterführende Schule, sind da nicht zugelassen. Frauen können nicht bei Nichtregierungsorganisationen oder im öffentlichen Dienst arbeiten. Es gab auch die Niederschlagung von Protesten von Frauen. Und die Situation von Minderheiten ist auch sehr problematisch in Afghanistan und bei mitnichten hat sich irgendwie die Situation seit der Machtübernahme irgendwie verbessert, sondern sich dramatisch verschlechtert. Und im Iran ist es auch so, die Frauen, die Bewegung, ne, Jinjan Asadi, die sich für die Rechte von Frauen stark gemacht hat, die war natürlich auch erstmal ein Hoffnungsschimmer und die ist nicht mehr so prominent, kann man sie nicht mehr so vernehmen. Gleichzeitig ist aber auch da so, dass der iranische Staat ja richtig eine Kampagne aufgesetzt hat, wo vermehrt jetzt eine, sozusagen, wir haben es genannt, Repressionskampagne, in der vermehrt die Polizeibehörden nach Frauen, die dem Verschleierungsverbot sich entgegenstellen, aufgesucht werden, verhaftet werden, drangsaliert werden, um massiv nochmal das Verschleierungsverbot durchzusetzen. Und wir haben auch dokumentiert, dass in den Demonstrationen, die stattgefunden haben im letzten Jahr, sexualisierte Gewalt angewandt wurde, auch systematisch. Und ja, also das ist einfach schwer an der Stelle auch. Ich würde auch immer gerne da nochmal Hoffnung signalisieren. Klar, es wurde immer wieder gesagt, es ist besonders im Iran, dass sich eben dieser Frauenbewegung alle Geschlechter angeschlossen haben und viele verschiedene Bewegungen, die früher vielleicht getrennter waren. Und das gibt auch Hoffnung. Und es ist auch sicher immer noch so. Und diese Solidaritätswelle weltweit ja auch groß ist. Aber gleichzeitig haben wir auch eben Doppelstaatsangehörige in Haft. Und man denkt, da bräuchte es doch mehr Druck noch auch von der Bundesregierung. Und da ist es schwer verständlich, wieso wir da nicht noch weiterkommen. Also insofern, ja, die Situation von Frauen und oder von auch insgesamt von marginalisierten Gruppen in den Gesellschaften haben wir im 23 beobachtet, dass durch die durch das Wachsen menschenfeindlicher Kräfte auch wirklich nochmal weiter unter Druck geraten ist. Und das trifft dann besonders Frauen.
Wir haben jetzt ja seitens der Bundesregierung eine feministische Entwicklungspolitik. Was wir nicht haben, ist eine feministische Menschenrechtspolitik. Würdest du sagen, das fehlt genau in so einem Kontext, wo ganz klar auch Instrumente entwickelt werden oder genutzt, verstärkt genutzt werden, die zum Teil gibt es ja Instrumente, damit diese Frauenrechte gerade in diesen Ländern, wo Frauenrechte ganz an vorderster Stelle missachtet werden, dass die auch von der deutschen Politik verstärkt eingefordert werden, weil das erleben wir ja eigentlich, sehen wir eigentlich nicht. Dafür wird ja auch die Bundesregierung in den letzten Jahren ganz massiv kritisiert, gerade aus der Menschenrechtsbewegung in Deutschland.
Ja, also vielleicht nochmal zu den Begriffen feministische Außenpolitik und feministische Menschenrechtspolitik. Wir haben auch ein Feminist Leadership bei uns und da würde ich auch immer sagen, es geht nicht nur um die Repräsentanz von Frauen, ne, sondern es geht natürlich um Frauenrechte, aber es geht auch schon um den menschenrechtsbasierten Ansatz. Und der bedeutet, dass man Betroffene in den Diskurs bringt, Betroffene auch zu Akteuren macht und Betroffene zu denen macht, die auch wirklich die Veränderungen bringen und auch wirklich die Stimmen selber erheben und wir nicht für die sprechen, die Menschenrechtsverletzungen erleben, sondern eher uns als Verstärker sehen und vor allem sie als Akteure auch für die Lösung mitdenken und mit an den Tisch setzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist etwas, was wir auch begrüßt haben in der Programmatik der Bundesregierung. Trotzdem fehlt uns manchmal ein universalistischer Anspruch. Das haben wir auch kritisiert, die Doppelstandards. Und wir hatten ja auch schon die Situation genannt, in denen wir das erleben. Es ist aber so, dass Menschenrechte und die Einforderung, die unmissverständliche Einforderung von Menschenrechten, häufig dann nach hinten fällt, wenn es eben um sicherheitspolitische Interessen geht, also migrationspolitische Interessen oder eben energiepolitische Interessen, weil wir jetzt die Energiequellen diversifizieren wollen, ne, dass wir dann wieder auf Staaten zugehen, die Menschenrechte verachten und auch Frauenrechte missachten. Und das ist das, was wir kritisieren an der Stelle.
An dem Tag, an dem ihr euren Weltbericht vorgestellt habt, am 23. April, hatten wir eine Tagung zum Thema Frauenrechte in autoritären Regimen. Und da haben wir nicht nur über Afghanistan und Iran diskutiert, sondern auch über Belarus. Und Belarus ist ja so ein klassischer Fall auch in eurem Bericht, wo ihr tatsächlich auch noch über die politischen Gefangenen ganz intensiv sprecht. Es gibt über 1500 politische Gefangene, viele davon auch Frauen. Und es gibt auch viele Paten, auch im Deutschen Bundestag, Abgeordnete, die sich als Pate zur Verfügung stellen. Welche Erfahrung macht ihr als Amnesty mit den klassischen Instrumenten, die ihr als Menschenrechtsorganisation in den letzten gut 60 Jahren angewendet habt, gegenüber so einem, sagen wir mal, extrem autoritären Regime, was ja oft als die letzte Diktatur in Europa bezeichnet wird, in Belarus, dieses Lukaschenka-Regime, was schon seit 30 Jahren jetzt auch an der Macht ist und immer repressiver wird. Habt ihr da von eurer Seite her auch positive Erfahrungen? Weil das, was man hört, ist ja, je mehr wir uns für bestimmte einzelne Personen einsetzen, desto schlechter geht es denen oft. Die werden dann verschwinden einfach. Und das ist natürlich nicht das, was man erreichen will, wenn man versucht, politische Gefangene zu unterstützen. Was ist da eine Erfahrung da mit dem Thema Belarus?
Ich kann jetzt, müsste nochmal bei Belarus mich nochmal besser vorbereiten, um das wirklich nochmal im Detail sagen zu können. Ganz grundsätzlich ist unsere Beobachtung schon, dass der Einsatz für Gefangene eher einen Schutz bietet. Ne? Erstmal, wir haben sozusagen wenn wir uns für Gefangene einsetzen, haben wir so verschiedene Perspektiven. Auch, wir wollen ja auch solidarisch sein, die Familien stärken, die oft mit unter Druck geraten, wenn Menschen in Haft kommen. Wir wollen den Gefangenen sozusagen Mut letztlich zusprechen und auch uns solidarisch zeigen. Und es wird von Menschen, die dann freikommen durch unsere Aktionen, auch immer wieder berichtet, ne, wie wichtig das für sie war, wenn sie dann Post bekommen haben. Und ja, es gibt sehr anrührende Berichte, auch in den letzten Jahren, von freigelassenen Gefangenen, die da gesagt haben, sie haben gewartet auf diese Briefe, die aus der ganzen Welt kamen. Und daraus kann man Kraft schöpfen. Und weiterhin ist auch meine Beobachtung, dass sowohl bei Belarus als auch bei China, aber bei vielen der Staaten, die wirklich notorisch Menschenrechte verletzen, dennoch ein großes Anliegen da ist, gut dazustehen. Und deswegen plädieren wir auch immer dafür, die menschenrechtliche Institutionalität, also den Menschenrechtsrat oder auch die Generalversammlung und auch den Sicherheitsrat, immer wieder zu nutzen, um Menschenrechtsanliegen voranzubringen und zu benennen bezüglich bestimmter Staaten, weil man merkt, dass das ist etwas, was dann Veränderungen auch bewirkt. Auch zum Beispiel den Versuch dann oder die Bestrebungen, Resolutionen zu verabschieden, die Untersuchungsmechanismen in bestimmten Ländern vorantreiben, wie jetzt beim Iran. Wir glauben einfach daran, dass die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen schon auch einen Schutz bietet. Erstmal dazu führt, dass dann Menschenrechtsverletzungen geahndet werden, aber auch weitere Menschenrechtsverletzungen nicht passieren. Und das ist klar, merkt man, es ist sehr schwer bei Belarus wirklich Veränderungen zu bewirken, aber es ist trotzdem so, wenn man es nicht tun würde, wäre es noch schlimmer, so würde ich mal sagen. Und ist der einzige Weg, dann am Ende die Straflosigkeit, die so systematisch ist, zu durchbrechen und sicherzustellen, dass einzelne Menschen geschützt werden. Und wie gesagt, es ist auffällig, auch Saudi-Arabien, ne, hat jetzt Riesengeld in die Hand genommen, um sich gut dastehen zu lassen, ne, dass sie groß ihre Gesetze verändert hätten, um Arbeitnehmerinnenrechte zu schützen. Und wir können, oder um Arbeitnehmerrechte zu schützen in dem Fall, aber belegen können wir, dass es nicht der Fall ist. Und man sieht aber an dem beschrieben, es ist schon auch den Staaten, die eigentlich Menschenrechte nicht akzeptieren und die mit Füßen treten, gut dazustehen. Und deswegen also ist auch unser Anliegen, immer wieder auf Reisen der von Vertretern in der Bundesregierung, vom Kanzler und so weiter, zu sagen, sie müssen diese Menschenrechtsverletzungen ansprechen. Es muss nicht immer öffentlich sein, aber es ist sehr, sehr wichtig und es macht aus unserer Sicht immer wieder einen Unterschied.
Bei einem weiteren Thema in den Frauenrechten, das sich anscheinend in den letzten Jahren extrem verschlechtert, das ist das LGBTIQ-Thema. Mhm. Und ich habe an einem Informationsstand von Amnesty gesehen, dass es jetzt sogar eine eigene Einheit Queer Amnesty gibt, die sich ganz speziell auch mit den Ländern befasst. Über 60 Länder laut Amnesty, die die Gesetzgebung bis hin zur Todesstrafe für LGBT-Community verschärft haben. Und ihr habt auch eine eigene Homepage, wo dann auch sogar Ungarn, Russland, viele afrikanische Länder namentlich genannt werden, die ihre Gesetzgebung entsprechend verschärft haben. Die Frage, die sich daraus auch ergibt, du hast ja jetzt schon gesagt, dass die Länder wollen gut dastehen. Vielen Ländern scheint es aber komplett egal zu sein, egal ob es in der Türkei der CSD brutal zusammengeschlagen wird oder ob in Tschetschenien diese Community auf brutalste Art und Weise diskriminiert wird. Wie glaubst du, kann eine große Organisation wie Amnesty und Queer Amnesty, wie kann die Organisation dazu beitragen, die Menschenrechtspolitik auch bei diesem Thema noch robuster zu machen, damit so ein schwieriges Thema, das ja auch in vielen Ländern nicht unbedingt die Bevölkerungsmehrheit sozusagen auf ihrer Seite hat oder auf seiner Seite hat, ja, dass so ein wichtiges, aber schwieriges Thema tatsächlich auch mehr Aufmerksamkeit findet?
Also es ist tatsächlich so, wir haben es in unserem Bericht nochmal festgestellt, als Amnesty International, dass in 62 Ländern gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen unter Strafe stehen. Und in Uganda ist das Beispiel, dass in dem sogar die Todesstrafe für gleichgeschlechtliche Beziehungen eingeführt wurde. Wir sind ja ein ehrenamtlicher Verein, der wirklich an die ehrenamtliche Mobilisierung glaubt. Und Queer Amnesty ist einfach eine unserer sehr aktiven Gruppen. Und diese Gruppe versucht, ja, auf das Thema aufmerksam zu machen, bestimmte Länderkontexte darzustellen, auch sozusagen die Dokumentation dazu zu verbreiten. Und durch verschiedene Veranstaltungen und auch Koalitionen, die wir eingehen, ja, mit, was weiß ich, beim CSD, aber auch in anderen Kontexten, die sozusagen sich zu vernetzen mit anderen Organisationen, auch in Deutschland, um da nochmal auch eine internationale Perspektive und die internationalen Dokumentationen, die wir dazu haben, zu vermitteln. Und insofern, also ich kann schwer die Wirkung messen, aber ich glaube, es braucht genau solche Aktivitäten und es braucht auch die Veröffentlichung und auch den Fokus darauf und auch den Fokus darauf, dass da, wo eben menschenfeindliche Kräfte, autoritäre Regierungen mehr und mehr entstehen, auch wirklich der Angriff, der erste eben auf Geschlechtergerechtigkeit stattfindet und vollzogen wird und damit auch marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft als erste besonders betroffen sind. Und da bemüht sich Queer Amnesty, die Solidarität insgesamt zu stärken, die internationale Solidarität, um mehr Schutz zu bieten. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Feld, in dem diese Gruppe sich einsetzt. Genau.
Wir haben jetzt seit 3 Jahren das europäische Global Human Rights Sanctions Regime, wo eigentlich alles, was mit massiven Menschenrechtsverletzungen zu tun hat, könnte sanktioniert werden. Es wird aber relativ wenig sanktioniert. Das ist aber trotzdem, sagen wir mal, eines der großen Projekte in den letzten 5 Jahren gewesen, nachdem schon Großbritannien, Kanada und Amerika ähnliche globale Sanktionsregime veröffentlicht hatten. Siehst du im Thema oder in diesem Instrument Menschenrechtssanktionen, siehst du da auch seitens Amnesty Potenzial? Denkst du, dass hier die Regierungen, gerade die europäischen Regierungen, wenn es um China geht, Russland und andere Länder, dass sie da tatsächlich auch noch durch Sanktionspolitik mehr gezielten Druck ausüben könnten, um Straflosigkeit vor allem zu verhindern?
Ja, Amnesty International äußert sich nicht sozusagen zu Sanktionen, weil wir sehen uns als die, die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, auch Empfehlungen aussprechen, aber eben nicht uns in so eine Form der Sanktionsmechanismen einbringt. Aber grundsätzlich glaube ich, was wir schon sehen, ist jetzt zum Beispiel, dass erstmal Instrumente für Berichte, aber auch Berichte wie jetzt auf EU-Ebene diesen Review-Mechanismus, der ja auch Folgen hat dann finanzieller Art, dass der natürlich wichtig ist, um sicherzustellen, dass Staaten sich an Menschenrechte halten, und das sind Instrumente. Aber im Fall von Sanktionsmechanismen sind wir eben als Amnesty, halten wir uns eher zurück und sehen das als die politische Lösung, die politisch ausgehandelt werden muss, aber zu der wir keine, da hätten wir zu wenig menschenrechtliche, klare Kriterien, die wir anwenden könnten, um dies dann zu bewerten.
Zwei Themen, die auch in den letzten Monaten immer wieder angesprochen wurden, auch in der deutschen Menschenrechts-Community, das sind die Themen transnationale Repression, also wo beispielsweise Leute im Exil noch verfolgt werden von den Heimatstaaten, und diese Agentengesetze beispielsweise in Russland, aber jetzt aktuell auch in Georgien, wo gerade für Menschenrechtsakteure Shrinking Spaces, also immer kleinere Bewegungsspielräume möglich sind. Was tut Amnesty oder was könnte die Menschenrechtspolitik tun, um diesen sehr negativen Tendenzen entschlossener entgegenzutreten und auch gerade Menschenrechtsverteidiger nicht nur besser zu schützen, sondern insgesamt die Menschenrechte und Demokratie besser zu schützen, resilienter zu gestalten?
Ja, auch wir beobachten diesen Shrinking Spaces seit vielen Jahren. Das ist dramatisch. Wie gesagt, das trifft auch teilweise Amnesty-Sektionen und Amnesty-Büros. Da gibt es, also gibt nicht eine an Antworten. Ich glaube, da gibt es verschiedene Mechanismen. Erstmal ist die Rolle der Botschaften vor Ort ist extrem wichtig. Und da sind wir auch immer wieder ins Gespräch gegangen mit der Bundesregierung. Wir haben auch einmal eine Studie angefertigt, die nochmal darstellt, was können Botschaften machen. Und da haben wir sozusagen ganz Europa und die europäischen Botschaften insgesamt angeguckt. Und ein ganz wichtiges Instrument ist sicherlich wiederum die Sichtbarkeit für Menschenrechtsverteidigende da zu schaffen, also dass Botschaftsangehörige Menschenrechtsverteidigende einladen, sich mit ihnen zeigen, sich mit ihnen fotografieren, wenn sie das natürlich, muss man immer abwägen mit der Sicherheit, aber das sollten die Menschenrechtsverteidigenden dann selber auch bestimmen. Aber das ist ein Schutz, auch die Nähe einfach auch besser zu verstehen, was ist die Situation vor Ort. Gleichzeitig sind Prozessbeobachtungen zum Beispiel sehr wichtig. Da fragen wir auch immer wieder an, ob nicht jemand aus der Botschaft dann bei Strafprozessen gegen Menschenrechtsverteidigende auch kommen kann als Beobachter. Das gibt es immer wieder. Türkei hat es ja angesprochen. Da gab es auch immer wieder Fälle, in denen das stattgefunden hat. Da beobachten wir, dass es immer schwierig ist in ländlichen Gegenden, dass das dann eben schwer umsetzbar ist für die Botschaften. Aber grundsätzlich bietet das einen großen Schutz. Andere Methoden sind auch das Ansprechen. Ja, also die Methoden, um die Menschenrechtsverteidigung besser zu schützen, sind sehr vielfältig, aber da gibt es viele Möglichkeiten. Und also wir glauben, dass was stattfinden muss in dem Bereich auch wieder, ist eben, sind keine Doppelstandards, sondern eine Herangehensweise, die immer wieder die Universalität und deutlich macht, eben dass man Menschenrechte einfordert gegenüber zivilgesellschaftlichen Akteuren gleichermaßen und da nicht unterscheidet und eben auch wirtschaftspolitische, migrationspolitische, sicherheitspolitische Interessen auch hinten anstellt und sagt, für uns hat das einfach eine sehr hohe Priorität, auch im bilateralen Diskurs. Grundsätzlich schützen auch die Zivilgesellschaft und Einzelne die UN-Mechanismen sehr, und deswegen braucht es auch ein Commitment zu den UN-Institutionen wie den Menschenrechtsrat und deren Mechanismen wie Sonderberichterstatter und so weiter, um Menschenrechte und die Rechte einzelner Organisationen zu schützen. Weil die Zivilgesellschaft sind eben, ne, Menschenrechte müssen immer wieder erkämpft werden, und die Zivilgesellschaft, eine offene Zivilgesellschaft, braucht es dafür. Und dazu gehört etwas, was wir als Amnesty ja stark in einer Kampagne jetzt haben, das Recht auf Versammlungsfreiheit. Das ist einfach ein ganz wichtiges, was Veränderungen ermöglicht. Das Recht auf friedliche Versammlung ist entscheidend, und auch die wird immer wieder kriminalisiert. Und wenn Menschen auf die Straße gehen, erleben sie eben leider auch Übergriffe der Polizei. Es werden immer wieder sozusagen Geschosse benutzt, Gummigeschosse, die eben zu Verletzungen, schwerwiegende, langfristige Verletzungen führen. Und ich glaube, da muss auch eine deutsche Außenpolitik klar sein, ne, und sich einsetzen für ein Verbot solcher Waffen.
Eine wichtige Schnittstellenfunktion hat ja die Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg aktuell, die am Auswärtigen Amt angehängt ist. Trotzdem ist sie natürlich auch bestimmten diplomatischen Perspektiven des Auswärtigen Amtes sozusagen dann untergeordnet. Das Auswärtige Amt ist ja gerade bei sensiblen Themen wie Menschenrechtsverletzungen oft eher für die stille Diplomatie, und Amnesty ist, wie du es schon vorhin gesagt hast, ist eher für Sichtbarkeit, Sichtbarmachung auch von Menschenrechtsverletzungen. Glaubst du, dass man das Amt weiterentwickeln oder anderweitig aufhängen sollte, damit auch da die Menschenrechtsbeauftragte ein bisschen mehr Bewegungsspielraum hat, oder ist das wenig wahrscheinlich, dass so eine Umkoordinierung stattfinden könnte?
Das ist ein ganz wichtiges Amt, das Amt der Menschenrechtsbeauftragten. Und wir sind auch, für uns ist das ein Amt, was wirklich wichtig ist, um einzelne Personen auch zu schützen vor Ort und auch Menschenrechtsanliegen anzubringen. Wir hatten uns auch im Rahmen des Forum Menschenrechte immer wieder dafür eingesetzt, dass das Amt gestärkt wird, nicht nur personell, sondern auch in der Aufgabe in der Bundesregierung, weil sie ja, die Menschenrechtsbeauftragte ist ja beim Auswärtigen Amt angesiedelt und hat aber eigentlich übergreifende Funktionen. Das sieht man ja zum Beispiel auch, wenn es um die Berichtspflichten gegenüber Deutschland geht, dem UPR. Und da müssen dann auch alle Ressorts zuliefern. Und da ist es einfach auch wichtig, die anderen Ressorts dabei zu haben. Insofern würden wir, so wie das Forum Menschenrechte das auch fordert, immer wieder sagen, es bräuchte eigentlich eine Stärkung der Unabhängigkeit des Amtes, um auch ressortübergreifend Wirkung erzielen zu können.
Eine Abschlussfrage, weil wir jetzt am 9. Juni die Europawahlen haben. Und ich hatte das schon angesprochen, dass jetzt in der letzten Legislatur das europäische globale Menschenrechtssanktionsregime verabschiedet wurde, installiert wurde. Und das zweite große Menschenrechtsthema war ja das europäische Lieferkettengesetz, was jetzt auch vor kurzem verabschiedet wurde. Deine Perspektive auf die aktuellen Wahlen und auf die folgenden 5 Jahre. Was glaubst du, was sollte menschenrechtspolitisch auf der europäischen Tagesordnung stehen?
Eine große Sorge jetzt für die Wahl ist das Thema menschenfeindliche Positionen, menschenfeindliche Parteien. Ich sage das bewusst so breit, weil wir eben menschenfeindliche Positionen in vielen Parteien oder immer wieder erleben. Da ist natürlich die AfD besonders schlimm, aber sozusagen insgesamt nehmen leider menschenfeindliche Positionen zu, und gerade im Wahlkampf hat so eine Dynamik auch eine ganz gefährliche Wirkung. Und insofern gucke ich auf die Wahl und die Legislaturperiode natürlich mit Sorge, ja, dass da menschenfeindliche Positionen auch im EU-Parlament noch deutlich, die sind ja auch schon da, ne, deutlich zunehmen werden. Und deswegen würde ich sagen, es braucht eine ganz klare Aufstellung der Parteien, die sich Menschenrechten verschrieben haben, um zu sagen, wir wollen innerhalb der EU und der Mitgliedstaaten stehen wir ganz klar gegen menschenfeindliche Positionen. Und wir tun da was dafür. Wie gesagt, dieser Review-Mechanismus, den es ja gibt, ist schon ein Weg, der wiederum ja mit Folgen dann aufgestellt wird. Aber ich denke, das muss also die sozusagen menschenrechtlichen Standards innerhalb der EU auch abgesichert durch den EuGH, aber auch abgesichert durch den EGMR, ne, weil ja die Mitgliedstaaten der EU auch Mitglieder im Europarat sind, das zu stärken, die Rechtsprechung da, der auch zu folgen, die Rechtsprechung umzusetzen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein, um sicherzustellen, dass wir nicht weiterhin eben eine Abwärtsspirale der menschenrechtlichen Standards erleben, auch auf EU-Ebene.
Liebe Julia, das war ein hochpolitisches und ganz, ganz aktuelles rundes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch über deine Arbeit und über die Arbeit von Amnesty International weltweit seit 63 Jahren. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch, auch von mir.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.